Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir feiern alle heute gemeinsam der Verstehung Jesu Christi. Und Osternfeier, dieses Fest, das ist so ein freudiges Ereignis. Und auch unsere Lieder, die wir singen, da selten kommt das Moll vor. Selten kommt etwas Trauriges vor, weil es eben dieses Ereignis so erfüllt mit Freude, mit Kraft, mit Sieg. Und der Verstehung Jesu Christi ist der größte Sieg der Gläubigen. Das ist unser größter Sieg. Klar, in Jesus Christus, natürlich, nicht ohne ihn. Und das ist der Sieg Christi über den Tod, über den Satan, über die Sünde, über die Hölle. Das ist ein großer Grund zur Freude. Jeder von uns hat irgendwelche Probleme. Kleinere, größere Probleme, sehr große Probleme. Egal wie groß unser Problem ist, wenn wir sagen können, wenn du sagen kannst, Hauptsache Jesus lebt, dann hast du schon in deinem Problem den Sieg getragen. Das ist das Wichtigste, dass Jesus lebt. Lass uns über eine Begebenheit aus der Bibel lesen, die auch durch die Auferstehung Jesu Christi entstand und dass wir in diesem Zusammenhang etwas daraus lernen können, auch im Rahmen dieses Ereignisses der Auferstehung Jesu Christi. Wir lesen uns den Text aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 24 bis 29 vor. Evangelium Johannes Kapitel 20 von Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die Auferstehung Jesu Christi ist ein historisches Ereignis, welches nicht nur in der Bibel bezeugt wird, sondern auch in außerbiblischen Quellendokumenten bezeugt wird. Es gab in der Zeit viele Feinde des Evangeliums, die haben versucht zu beweisen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und bis heute ist es niemandem gelungen, sachlich oder auch logisch das zu beweisen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Also wenn man beginnt, damit sich auseinanderzusetzen, dann brechen alle diese Argumente zusammen, die gegen die Auferstehung sprechen. Und meistens diese Leute, die also weiter als Spekulationen oder Verdrehung von Fakten, die kommen nicht weiter. Also irgendwas wird verdreht, einfach etwas gesagt, ja, das kann doch nicht sein, das war vielleicht so und so, aber mehr als das kommen sie nicht voran. Und niemandem ist es nur gelungen zu beweisen, dass Jesus nicht auferstanden sei. Die Auferstehung Jesu gehört zu den wichtigsten Ereignissen, die auf dieser Erde geschehen ist. Das kann man schon wohl so sagen. Die Auferstehung Jesu ist die Krönung des Erlösungswerkes Gottes. Gott will die Menschen retten, er will sie erlösen und dann kam Jesus Christus auch dazu. Das ist der ganze Plan Gottes. Er spitzt sich zu in der Auferstehung Jesu Christi. Auf der Auferstehung Christi kann man nicht verzichten. Ein gläubiger Mensch Wenn er der Verstehung, an die Auferstehung Christi nicht glaubt, dann hilft ihm sein Glaube gar nichts mehr. Die ganze Erlösung Jesu Christi, sie wird nutzlos, wenn man an die Auferstehung Christi nicht glaubt. So sagt die Bibel. Und durch die Auferstehung Christi wird der wichtigste Baustein gelegt. Man kann sagen, dieser Schlüsselstein oder der Schlussstein, der in einem Bau, in einer Arke gelegt wird, und der hält das Ganze zusammen. So kann man das auch vergleichen mit der Auferstehung Christi. Und zwar, das ist der wichtigste Baustein in der Frage unserer Schuld, was die Vergangenheit betrifft, und in der Frage unseres Standes, was in der Ewigkeit betrifft. Wer sind wir? Wer werden wir sein in der ganzen Ewigkeit? Alles ist in der Auferstehung Christi verschlüsselt, versiegelt, vorhanden. Und an dem Glauben an die Auferstehung Christi wird sehr vieles entschieden, auch heute. Wer ist gerettet zum Beispiel, wird in dieser Frage entschieden. Wer geht verloren? Wer ist Christ? Wer ist kein Christ? Welche Bedeutung hat mein Glaube? Alles dreht sich eigentlich um diesen Schlüssel, dieses Schlüsselereignis der Auferstehung Christi. Es ist nicht verwunderlich, dass bei jeder Auseinandersetzung mit der Auferstehung Christi viele Fragen angesprochen werden und thematisiert werden. Und so ist es auch bis heute. Wenn wir beginnen, darüber nachzudenken und uns auseinanderzusetzen mit der Auferstehung Christi, wir werden unbedingt viele andere Fragen auch antasten, berühren, erwähnen, vertiefen müssen. Und so war es auch mit dem Apostel Thomas. Auch er hatte ein Problem mit der Auferstehung Christi. Es war für ihn nicht so selbstverständlich. Ja, natürlich, kein Problem, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. So ging es bei ihm nicht. Er hat sein Problem gehabt damit. Auch er hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und auch er fand seinen Frieden erst dann, als er die Auferstehung Christi im Glauben angenommen hatte. Lasst uns vom Apostel Thomas hier lernen. Nun schauen wir ein bisschen auf ihn. Zuerst mal auf den Thomas. Auf den Apostel Thomas. Wir wollen ihn etwas näher kennenlernen. Thomas, das Wort oder der Name Thomas bedeutet Zwilling. Deswegen wird er immer wieder oder hin und wieder, wenn er erwähnt wird, dann gleich der Zwilling genannt wird. So wird das formuliert. Er ist einer der 12 Apostel Jesu, der 12 Jünger Jesu. Er war mit Jesus die ganze Zeit, 3 Jahre lang gewesen und hat genau alles durchgemacht, was auch die anderen Jünger mit Jesus erlebt hatten. Er wird nicht oft in der Bibel erwähnt. Er ist so einer Jünger, der so im Hintergrund geblieben ist. Es gibt einige Bibelstellen, die ihn, seinen Namen erwähnen, wo alle Apostel aufgezählt werden. Da wird auch sein Name erwähnt. Und es gibt nur 3 Bibelstellen, die bezeugen oder sagen, wo er aktiv war, wo er etwas getan hat. Und alle diese 3, interessant, diese 3 Bibelstellen kommen alle aus dem Johannesevangelium. Die anderen Evangelien erwähnen Thomas als Handelnden oder dass er etwas gesagt hat oder getan hätte, gar nicht. Aber in Johannes haben wir diese 3 Erwähnungen. Zum Beispiel in Johannes 11, Vers 16, da als Jesus den Lazarus auferwecken wollte, in dieser Geschichte mit dem Lazarus, in diesem Zusammenhang, da lesen wir Johannes 11, Vers 16. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, so wird er genannt, weil er, das Wort Thomas bedeutet Zwilling. Er sprach zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm, mit Jesus sterben. Interessante Aussage. Jesus sagt, lasst uns nach Jerusalem gehen, weil wegen Lazarus und so weiter. Und die Jünger sagen, Herr, die in Jerusalem, die suchen dich doch, sie wollen dich umbringen. Wieso willst du da hingehen? Jesus sagt, lasst uns trotzdem hingehen. Und der Thomas, er meldet sich als Erster, sagt er, gut, dann lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Wir sehen, dass Jesus war für ihn wichtig. Und Thomas ähnelt dem Petrus. Petrus war ja so ein Vorgänger, immer, also er hat immer als Erster was gesagt, aber hier hat Thomas Petrus überholt. Und noch schneller als Petrus hat er reagiert, sagt, ja, lasst uns gehen und mit ihm sterben. Also er hat mit Jesus es wirklich ernst gemeint. Jesus war für ihn wichtig. Die 2. Stelle, wo Thomas erwähnt wird als Handelnder, in Johannes 14, Vers 5, beim Abendmahl, beim letzten Abendmahl, wo Jesus mit seinen Jüngern ist. Und dann sagt Jesus solche Worte: Wohin ich aber gehe, wisst ihr nicht und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, hier kommt der Thomas vor: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Auch hier wieder Thomas, hebt sich hervor oder wird hervorgehoben von anderen Jüngern. Er stellt diese Frage, alle haben nichts verstanden. Alle sitzen, tun so, als ob sie alles Bescheid wissen, so ist es unter uns auch so oft, ja, eine ganze Gruppe sitzt, keiner versteht was, aber niemand traut sich was zu fragen. Aber Thomas sagt, nein, ich frage. Ja, wohin soll, sagt er, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Und nach dieser Frage sagt Jesus uns sehr bekannten Vers, den wichtigen Satz, und er hat ihn an Thomas gerichtet. Jesus spricht zu ihm, zum Thomas. Und diesen Vers kennen wir alle auswendig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Thomas hatte diese Worte Jesu verursacht, könnte man sagen. Und das denke ich, wir sind dem Thomas sehr dankbar dafür, dass er mit seiner Frage diesen Satz so ausgelöst hatte. Und die dritte Stelle, die haben wir jetzt eben gelesen in Johannes 20, Verse 24 bis 29, wo Thomas auch jemand ist, der handelt. Und das ist so die längste Bibelstelle über Thomas in der Bibel, wo er etwas getan hatte. Die Überlieferung sagt, dass Apostel Thomas in Indien wirkte, also später nach der Auferstehung, nach Pfingsten und so weiter. Er ist als Missionar, als Reisender nach Osten gegangen. Paulus, dann später ging er nach Richtung Westen und Thomas bis nach Indien. Sogar gibt es Forschungen, die belegen, dass er sogar bis nach China gekommen war. Und er wurde in Indien mit einem Speer niedergestochen. So wurde er umgebracht für das Zeugnis von Jesus Christus. Also Thomas war kein Feigling. Thomas war kein so ein schwankender, irgendwelcher Mensch, der nicht wusste, was er wollte. In die Geschichte, also in unserer Zeit, bis zu unserer Zeit, Thomas ist bekannt unter der Bezeichnung Thomas der Zweifelnde oder Thomas der Ungläubige. Das ist so wie auch heute, ach du, wenn jemand so zweifelt oder ungläubig ist, ach du ungläubiger Thomas, sagt man so. Manchmal zum Scherz, manchmal auch nicht. Um zu zeigen, dass du nicht gläubig bist. Mit diesen zwei Titeln ist Thomas in die Geschichte eingegangen. Ich denke, diese Bezeichnungen sind sehr ungerecht, was Thomas betrifft. Sehr, sehr ungerecht. Aber so fies sind wir Menschen. Es lohnt sich nur einmal etwas zu machen, dann dieser Fleck bleibt auf dir hängen sein Leben lang. Komischerweise, Petrus zum Beispiel wird nicht genannt. Petrus der Leugnende oder der Verleugnende. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Aber das ist ihm nicht, wurde ihm nicht angehängt. Aber bei Thomas ist das so, wurde an ihm dran geklebt und bis heute ist diese Etikette Thomas der Zweifelnde, Thomas der Ungläubige wird benannt. Ich denke, das ist sehr ungerecht. Nun, was hatte Thomas falsch gemacht? Und was hat er richtig gemacht? Er hat auch etwas falsch gemacht, auch etwas richtig. Natürlich, er hat einiges falsch gemacht, hier in dieser Begebenheit. Erstens, er hat gezweifelt an der Auferstehung Jesu. Seinen Glaubensgeschwistern hat er nicht geglaubt. Das war der nächste Fehler. Das war ein Fehler. Er hat nicht geglaubt seinen Mitjüngern. Und auch darüber hinaus, da war die Maria Magdalena, da waren noch andere Maria, die waren Zeugen. Sie haben Jesus gesehen nach der Auferstehung. Thomas sagt, nein, nein. Da waren Petrus und Johannes. Auch da sagt Thomas, nein. Und dann waren alle Jünger außer Thomas zusammen, wo Jesus erschien, aber Thomas war nicht dabei. Auch hier sagt Thomas, nein, ich glaube nicht. Er hat ihnen nicht geglaubt. Der nächste Fehler ist, er hat Jesus nicht geglaubt. Das ist das größte Problem, weil Jesus hat mehrmals schon davor immer wieder erzählt und gesagt, der Menschensohn wird getötet und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Das haben sogar die Pharisäer, die Priester haben das mitgekriegt. Und später haben sie dann die Wache geschickt, um das Grab zu bewachen. Aufgrund der Worte Jesu. Thomas hat diese Worte auch gehört. Aber er hat nicht geglaubt. Und sein größter Fehler gipfelt sich in diesem, er wollte zuerst sehen und erst dann glauben. Das ist so, sind Dinge, die Thomas nicht gut gemacht hat, falsch gemacht hat. Was er richtig gemacht hat, er hat die Jünger nicht verlassen. Er hat nicht gesagt, ihr spinnt alle. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Das ist ja verrückt, was ihr da behauptet. Schluss, ich habe die Nase voll. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hielt zu den Jüngern weiter, auch trotzdem, dass er ihnen nicht glaubte. Und er kam, bei nächster Zusammenkunft war er dabei. Also er hat die Jünger nicht verlassen, das war gut, das war richtig. Und das Beste, was Thomas gemacht hat, was richtig gemacht hat, er hat seine Meinung sofort geändert. Er ist nicht stur geblieben. Er hat sich nicht da bis zum Blut verteidigt und rausgeredet und irgendwie gerechtfertigt. Nein, er hat sofort die richtige Entscheidung getroffen. Das hat er gut gemacht. Lass uns jetzt das Problem von Thomas etwas näher verstehen, uns anschauen. Und vielleicht werden wir feststellen, dass dieses Problem, was Thomas hatte, eigentlich dieses Problem haben wir auch. Und wahrscheinlich keiner von uns ist so ganz frei von diesem Problem. Was war denn das Problem von Thomas? Wurde schon formuliert, wurde schon gesagt. Zuerst sehen und dann glauben. Das ist ihm zum Verhängnis geworden. Ich will zuerst sehen. Ist Thomas der Einzige, der dieses Problem hat? Damals ist heute nur Thomas aus der Vergangenheit mit diesem Problem? Oder sind wir vielleicht auch, wir können zustimmen und sagen, ja, eigentlich auch ich habe dieses Problem mehr oder weniger. Kennen wir Leute, die sagen oder gesagt haben, bevor ich glauben kann, muss ich es selber sehen, hören oder noch raffinierter, ich muss das selber verstehen, begreifen. Und wenn das nicht in meine Logik hineinpasst, nee, da werde ich nicht glauben. Praktisch der Mensch macht sich selbst zum Maßstab der Information, zum Prüfstein von allem, was man bekommt. Aber ehrlich gesagt, hast du nie diesen Gedanken auch gehabt? Was möchtest du lieber, sehen oder glauben? Ich muss zugeben, dass für mich ist immer wieder ein Kampf, was mir lieber wäre. Und so gerne möchte ich zum Schauen rübergehen. Vom Glauben zum Schauen. Das ist einfach Glauben, nicht sehen und glauben. Das ist ein Kampf. Das passiert nicht automatisch. Das ist immer ein Kampf. Aber wenn man etwas sieht, oh, dann denkt man, das ist doch einfacher, besser oder leichter. Und ab und zu, oder nicht nur ab und zu, sondern immer wieder muss ich auch mit diesem Gedanken kämpfen und sagen, ach, wäre doch besser, wenn ich das sehen könnte. Glauben, wenn nichts zu sehen ist, also vom Glauben zum Schauen rüberzugehen, das wäre doch wunderbar. Aber sehen, fühlen, hören, begreifen und dann erst glauben. Der Wunsch, zuerst sehen und dann erst glauben, ist uns allen sehr gut bekannt, weil wir alle bauen sehr viel auf unsere Erfahrung. Was habe ich erfahren, was habe ich erlebt? Das ist für mich das höchste Maß von allem. Und natürlich, wenn ich die Auferstehung Christi irgendwie nicht erlebt habe, nicht gesehen habe, auch sie nicht fühlen kann, auch ich erlebe auch sonst nicht, egal wie viel ich auf dem Friedhof rumgehe, dass Jesus Christus auferstanden ist, das kann ich nicht erleben, sehen. Und jetzt glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, das kann schon schwierig werden. Also ich möchte doch, dieser Wunsch ist in uns sehr stark, zuerst sehen und dann glauben. Dieser Wunsch ist uns allen sehr gut bekannt. Der Thomas ist hier nicht der Einzige mit diesem Problem. Und ehrlich gesagt, versetzen wir uns in die Situation damals hinein. Thomas hat wahrscheinlich auch gesehen, wie Jesus starb, als er gekreuzigt wurde. Da ist aus. Auch Thomas wusste, Niemand kehrt zurück, wie man heute sagt. Vom Friedhof kommt niemand zurück. Das stimmt. Da haben wir Millionen von Beweisen dafür. Auch Thomas wusste das. Und jetzt plötzlich, nach 3 Tagen, sagt man, der Gekreuzigte, der Tote, ich habe selber gesehen, als er starb, dass er tot war, dass er jetzt lebt. Und stell dir vor, deine Kumpels kommen und erzählen dir sowas. Wie schnell wirst du ihnen glauben? Weiß ich nicht. Thomas hat gesagt, nein, nein, nicht mit mir. Heute kommt dieses Problem, also wir wollen zuerst sehen und dann glauben. Dieses Problem kommt nicht nur zum Vorschein, nicht nur bei der Frage über die Auferstehung Christi, sondern bei vielen anderen Fragen, wo es um Gott geht, wo es um die Erlösung geht. Sehr oft Menschen argumentieren genauso. Ich muss es zuerst irgendwie erleben. Ich muss es zuerst irgendwie sehen, in Anführungszeichen wenigstens. Natürlich, buchstäblich sehen wäre es noch besser. Aber ich muss das begreifen. Ich muss das verstehen. Dann erst kann ich glauben. Zum Beispiel, gibt es einen Gott? Das wäre doch toll, wenn wir ihn sehen könnten. Wenn wenigstens einmal im Jahr, irgendwann in einem bestimmten Termin, Gottesdienst, plötzlich Gott würde hierher kommen, hier vorne stehen. Das wäre doch wunderbar. Nein, das passiert nicht. Oder ist der Gott der Bibel der einzig wahre Gott? Was ist dann mit vielen, vielen Millionen anderen Menschen, die nicht den Gott der Bibel anbeten, sondern etwas anderes? Hat Gott unsere Welt wirklich in 6 Tagen erschaffen? Wie kann man das begreifen? Das geht doch gar nicht. Rein technisch geht es doch nicht. Keine einzige Baufirma würde das heute schaffen. Also Gott bestimmt auch nicht. Oder ist die Bibel tatsächlich das Wort des heiligen Gottes? Das sind alles sehr, sehr gute Fragen. Sind die Wunder in der Bibel wirklich echt? Weil ich denke, Wunder sind nicht möglich. Die Wissenschaft erklärt ja alles. Und die Wissenschaft sagt, das ist nicht möglich, dann ist es nicht möglich. Aber in der Bibel stehen Dinge, die die Wissenschaft nicht erklären kann. Wie ist das dann? Ist Jesus Christus wirklich der einzige Weg in den Himmel? Was ist mit den Moslems? Was ist mit den vielen, vielen Naturreligionen, Naturvölker, die an etwas glauben, aber sie kennen Jesus nicht? Kommen sie denn nicht in den Himmel? Das kann doch nicht sein. Oder wie werden wir durch das Blut Jesu Christi von unseren Sünden reingewaschen? Wir kommen immer näher an das Erlösungswerk Jesu. Wir sagen ja davon, sprechen darüber, dass durch das Blut Jesu Christi werden wir von unseren Sünden reingewaschen. Aber wie ist das praktisch? Wie geht das praktisch? Das Blut Jesu war ja so gar nicht so viel. Und wir Menschen sind so viele. Und das war ja vor 2000 Jahren. Da ist ja keine Spur vom Blut Christi mehr auf der Erde vorhanden. Wie funktioniert das? Wie ist das überhaupt möglich? Das macht doch auch alles keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Ich begreife das nicht. Das sagt mir gar nichts. Kennen wir das? Dieses Problem, diese Argumentation? Solange ich diese Dinge nicht verstehen kann, kann ich daran nicht glauben, werde ich daran nicht glauben. Und hier treffen wir uns mit Thomas auf der gleichen Ebene. Sehen und glauben. Wie passt das zusammen? Wie stimmt das miteinander überein? Wir wollen sehen, Gott aber sagt, wir sollen glauben, ohne zu sehen. Also wie wirkt das zusammen, Sehen und Glauben? Hier werden wir das Problem von Thomas besser verstehen, wenn wir hier darüber etwas auch darüber nachdenken. 3 Bibelstellen können uns dabei helfen, um mit dieser Problematik zwischen Sehen und Glauben besser zurechtzukommen. Hebräer 1, 11, Vers 1 zum Beispiel, das ist die beste Erklärung, was Glauben bedeutet. In der Bibel besser Definition des Glaubens, Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und jetzt kommt's, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, von Tatsachen, die man nicht sieht. Also wir sehen, dieses Nichtsehen hat einen Platz im Plan Gottes. Das ist nicht einfach so. Und das hat was mit Glauben zu tun. Der Glaube hat etwas, gerade etwas damit zu tun, was man nicht sehen kann. Dann erst ist der Glaube überhaupt nötig und möglich. Römer 8, Vers 24 wird gesagt, eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft man, denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Also der Glaube ist eine Hoffnung, Zuversicht auf das, was man hofft, sagt Hebräer. Und Römer sagt, eine Hoffnung aber, die man sieht, das ist keine Hoffnung. Man braucht nicht hoffen, wenn man schon etwas sieht. Das bedeutet, wenn du siehst, dann brauchst du nicht zu glauben. Der Glaube und das Sehen, die passen nicht gut zusammen. Die schließen sich gegenseitig aus. Die können nicht beide gleichzeitig miteinander gut umgehen. Und dritte Stelle, 2. Korinther 5, Vers 7. 2. Korinther 5, Vers 7 sagt Paulus, hier spricht er, nennt er ein gewisses, eine Gesetzmäßigkeit, ein Prinzip, welches bis heute gültig ist. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist eine von Gott festgelegte Gesetzmäßigkeit in diesem Leben. Hier auf Erden, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, bedeutet, wir orientieren uns und richten uns nach dem, was wir glauben, nicht nach dem, was wir sehen. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Diese Gesetzmäßigkeit ist zwar nicht ewig, weil wenn wir in die Ewigkeit übergehen, dann wechseln wir vom Glauben zum Schauen. Da wird diese Gesetzmäßigkeit aufgehoben. Sie ist nicht ewig, aber sie kann man nicht ändern. Die kann man nicht ändern. Gott will das nicht, dass wir es hier schon beginnen, im Sehen zu wandeln und nicht im Glauben. Gott will das nicht. Das ist ein Gesetz Gottes, dass wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und das ist für viele Menschen ein Problem, welches sie nicht überwinden wollen. Sie sagen, nein, ich muss zuerst sehen und dann werde ich glauben. Verstehen wir jetzt das Problem von Thomas oder richtiger gesagt unser Problem besser? Glauben und Sehen schließen sich gegenseitig aus. Wenn man sieht, braucht man nicht mehr glauben. Und der Glaube ist eigentlich dann gefragt, wenn das Sehen nicht möglich ist. Gerade wenn das Sehen nicht möglich ist, dann ist der Glaube gefragt. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wer sagt, ich werde erst dann glauben, wenn ich es gesehen habe, so wie Thomas, der widerspricht sich selbst, der kommt in eine Sackgasse hinein, aus der er nicht mehr raus kann. Wenn man schon sieht, braucht man doch nicht mehr zu glauben, sagt die Bibel. Also wenn es schon sichtbar ist, dann braucht man keine Hoffnung, auch der Glaube ist dann auch nicht mehr notwendig. Das ist genauso, wenn jemand sagen würde, ich werde erst dann entscheiden, wer meine Frau sein wird, nachdem ich geheiratet habe. Ja, das soll gut funktionieren. Ja, also jetzt werde ich nicht, aber erst zuerst heirate ich und dann werde ich entscheiden, wer meine Frau ist. Das passt nicht zusammen. Das ist irgendwie alles durcheinander. Also zuerst will ich sehen und dann werde ich glauben. Ist auch genauso viel, wie man sagt, ich werde erst dann glauben, wenn der Glaube nicht mehr nötig sein wird. Interessant, ja? Also ich bin bereit, dann zu glauben, wenn der Glaube nicht mehr nötig ist. Sehen wir, wie diese Denkweise uns in die Sackgasse führt. Wo es gibt kein Raus, kein Hinaus. Also man kommt praktisch ins Stocken. Auch logisch, auch praktisch. Glauben und Sehen schließen sich gegenseitig aus. Und doch, Gott verlangt von uns keinen blinden Glauben. Man kann sagen, okay, dann schalte ich meine Vernunft aus und mache die Augen zu und einfach durch die Wand durch. Nein, so auch nicht. Glaube, also Gott verlangt von uns keinen blinden Glauben. Damit wir Gott glauben, hat Gott im Laufe der Zeit viele, viele Dinge, Millionen von Dingen unternommen, um uns viele, viele Gründe zu geben, zu liefern allen Menschen, dass er Gott ist. Die ganze sichtbare Schöpfung zum Beispiel bis heute, dass sie funktioniert und jedes kleinste Detail ist voll von Wundern. Wiederum die Wissenschaft sagt das, ja. Das sind alles, Gott hat das alles geliefert, damit sagen, schau, das sind Indizien, Hinweise auf mich. Oder Gottes Führen und Walten der Weltgeschichte. Völker kommen und gehen und irgendwelche Imperien tauchen auf, dann verschwinden sie. Und durch alles Gott führt seinen Plan aus. Die Bibel besonders beleuchtet, das ist wunderbar. Das ist ein Staunen. Niemand bis heute kann wirklich erklären von den Historikern, wieso ist der Erste Weltkrieg entstanden. So logisch. Natürlich, es gibt Fakten, aber so genau, musste es so sein? Nein. Wieso ist das genau so passiert? Gott führt und waltet. Die Bibel, das ist eins von den, was wir heute so richtig sehen können, lesen können. Das ist ein Hinweis auf Gott, der gewaltig ist. Niemand kann eine zweite Bibel schreiben. Es gibt nichts Vergleichbares, was man mit der Bibel vergleichen könnte als Buch, als ein Buch. Auch hier hat Gott tausende Dinge geliefert, wo er sagt, ich habe es gemacht. Schaut, ich verlange keinen blinden Glauben. Ich habe mich tausendmal bestätigt und bewiesen und gezeigt. Und dann natürlich das Kommen Jesu auf Erden. Gott wird Mensch. Er lebt hier 33 Jahre auf Erden und dann wird er gekreuzigt. Und dann steht er von den Toten aus. Also das sind Dinge, die jeden zum Nachdenken bringen sollten. Und Jesus Christus ist nach der Auferstehung 40 Tage lang vielen Menschen erschienen. Er ist nicht einfach irgendwo im Keller sitzen geblieben und dann gesagt, wer glaubt, kommt zu mir und schaut. Nein, er ist selber erschienen. Manchmal hunderte von Menschen waren in einem Haufen. Dann haben sie Jesus gesehen, einzelnen Personen, gruppenweise. Und dann ist er sichtbar in den Himmel gefahren. Auch wieder, nicht heimlich, einfach verschwunden. Sondern wieder vor vielen Menschen, vor vielen Augenzeugen. Viele Menschen haben es gesehen. Das sind alles Dinge, die Gott sichtbar getan hat und immer noch tut. Sehr viele Dinge. Also Gott verlangt keinen blinden Glauben. Er hat viele Beweise geliefert. Und jetzt will Gott, dass wir das Wichtigste glauben, ohne es gesehen zu haben. Nämlich immer noch, Gott selbst hat kein Mensch gesehen. Und wir heute, auch wir haben Gott nicht gesehen und wir heute sehen auch nicht die Erlösung Christi. Damals, die damals Menschen, die damals lebten, die haben gesehen die Erlösung Christi, sein Kommen, sein Sterben, seine Auferstehung. Wir waren nicht dabei. Und Gott will, dass wir das glauben, ohne gesehen zu haben. Auch ohne es unbedingt begriffen oder verstanden zu haben. Man kann nicht die Auferstehung Christi irgendwie wissenschaftlich erklären oder das Erlösungswerk Jesu irgendwie begreifen. Das geht nicht. Aber Gott will, dass wir daran glauben. Also das ist kein blinder Glaube, weil Gott so viele Dinge, Beweise geliefert hat. Unser Glaube hat sehr viele sichtbare Grundsteine, worauf wir bauen. Wir glauben an Gott nicht, weil wir nichts wissen, sondern umgekehrt, weil wir sehr vieles wissen aus der Schöpfung, aus der Bibel, aus dem eigenen Leben. Auch wenn wir nicht alle diese Grundsteine heute sehen können, wie die Auferstehung Christi, dann kann niemand von uns sehen. Doch wissen wir, dass es gab viele Menschen, die es selber gesehen haben und wir glauben diesen Menschen, was sie bezeugt haben. Also wir sehen es. Die Frage ist des Glaubens. Ich entscheide mich, will ich glauben oder will ich das nicht glauben? Die Bibel sagt, dass ohne Glauben wir Gott nicht gefallen können. Wenn wir nicht glauben, dann können wir Gott nicht gefallen. Menschen, die sagen, ich will zuerst sehen und dann werde ich glauben. Diese Menschen können Gott nicht gefallen. Jesus kommt zu Thomas und wir hören von Jesus einen sanften Tadel Thomas gegenüber. Er sagt, sei nicht ungläubig, sei gläubig. Jesus hat den Thomas nicht gelobt. Er hat ihm gesagt, gut Thomas, du hast richtig gemacht, dass du gezweifelt hast. Nein, das war nicht richtig. Gott gefällt es nicht, wenn Menschen ihm nicht glauben. Warum nicht? Wieso nicht? Warum können Menschen Gott nicht gefallen, wenn sie ihn nicht glauben? Wissen wir, Glauben hat ja mit Vertrauen zu tun. Wenn ich aber sage, ich werde dir nicht vertrauen, bis du mich überzeugt hast und mir bewiesen hast, erst dann werde ich dir Glauben vertrauen. Mit anderen Worten sage ich, das, was du mir sagst, das reicht mir nicht aus. Ich will etwas sehen. Zeig mir, dass du recht hast. Ich muss zuerst Beweise sehen, dass du recht hast. Erst dann werde ich dir vertrauen. Sicher, unter uns Menschen ist es oft eine ratsame, eine weise Entscheidung. Ja, so muss man oft gehen, weil es sehr viel Betrug gibt unter uns Menschen. Und da muss man oft sagen, nein, nein, das, was du mir erzählst, zuerst mal beweise es. Das ist schon richtig. Aber es ist aber fatal, also es ist tödlich, es ist gefährlich, wenn wir in der Beziehung zu Gott genauso uns verhalten, als ob Gott ein einfacher Mensch wäre, so ein Betrüger wie viele andere. Und jetzt von ihm verlangen wir Beweise. Erst dann werde ich dir glauben. Es ist total falsch. Erstens, das ist ungerecht, total ungerecht, weil Gott uns schon so viele Beweise gegeben hat. Und das ist wie ein sehr schlechter Ermittler, ein Detektiv oder ein dummer Polizist. Er hat tausende Indizien und er sieht nichts, er merkt nichts. Er spricht immer noch von seinem, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Das ist voll von Indizien. Da muss doch irgendwann anfangen, die Augen zu öffnen. Also das ist ungerecht, wenn man sagt zu Gott, Gott beweise mir zuerst, dann werde ich glauben. Und zweitens, das ist auch sehr respektlos Gott gegenüber. Wir vergessen, dass es hier nicht um einen Menschen geht, sondern um Gott, der absolut gerecht, heilig und vertrauenswürdig ist. Gott lügt nicht. Wir Menschen lügen, aber Gott nicht. Und jetzt, wenn ich zu Gott sage, zeig mir zuerst Beweise, und er hat schon tausende Beweise gegeben, jetzt sage ich, noch, das ist zu wenig, gib mir noch, dann werde ich an dich glauben. Deswegen, ohne Gott kann man Gott nicht gefallen, weil durch Unglauben Gott entehrt wird. Wir erniedrigen Gott, wenn wir ihm nicht glauben. Wir stellen ihn auf die gleiche Ebene mit betrügerischen Menschen, mit Lügnern, mit Halunken und so weiter. Wir stellen Gott auch in die gleiche Reihe und jetzt verlangen von ihm Beweise. Gott wird am meisten geehrt, wenn man ihm aufs Wort glaubt. So ist es auch bei uns Menschen. Stell dir vor, jemand kommt zu dir, will mit dir einen Vertrag abschließen, einen Partner, vielleicht Geschäft und so weiter. Und du sagst, ja, ich glaube dir, ich brauche keinen Ausweis von dir, ich brauche keine Kontoauszüge von dir. Ja, ich glaube dir. Jetzt abgesehen davon, ob das klug ist oder nicht, aber das ist der höchste Vertrauen, höchste Ehre diesem Menschen gegenüber. Ich glaube dir aufs Wort. Gott gegenüber ist das auf jeden Fall richtig, dass man ihm aufs Wort glaubt. Und Gott spricht heute in seinem Wort in der Bibel. Und jetzt ist die Frage, glaube ich dem oder nicht? Und wenn ich Gott aufs Wort glaube, dann ehre ich ihn am meisten. Dann sage ich, Herr, du brauchst mir nichts zu beweisen. Du hast schon tausendmal bewiesen, ich glaube dir, weil du es sagst. Das höchste Vertrauen ist auch unter uns Menschen dann, wenn wir einander aufs Wort glauben. Und das war das Problem von Thomas. Er glaubte den anderen Aposteln nicht aufs Wort. Sie haben gesagt, er hat gesagt, ich glaube nicht. Er glaubte auch nicht Jesus aufs Wort. Jesus hat das auch gesagt, mehrmals. Thomas irgendwie sagte nein. Thomas wollte zuerst Beweise sehen. Wir wissen, Thomas hatte viel Glück gehabt. Er hat die Beweise bekommen. Wie hat er darauf reagiert? Das ist das Letzte, was wir jetzt von Thomas noch lernen wollen. Wie hat er darauf reagiert? Von Vers 26 lesen wir, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas und hier liefert Jesus ihm die Beweise. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Hier wird nicht gesagt, dass Thomas seine Finger da gelegt hat. Wahrscheinlich nicht. Das war nicht mehr nötig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, Herr, mein Herr und mein Gott. Und hier können wir von Thomas vieles lernen. Er diskutiert nicht. Er sucht keine Entschuldigungen für sich. Er sagt, ja, weißt du, ich wurde in meiner Kindheit so oft missbraucht und ich kann keinem Menschen vertrauen. Auch dir kann ich nicht vertrauen, weil ich Menschen nicht vertrauen kann. Nein, er versucht nicht, sein Gesicht zu wahren, sein Image zu bewahren. Was werden die Leute jetzt über mich sagen? Er wechselt sofort die Fronten. Sofort. Von der falschen Front geht er an die richtige Front rüber. Er gibt seinen Unglauben auf und entscheidet sich, den Glauben zu bekennen. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Thomas ist der erste Jünger, der Jesus als Gott bezeichnet nach der Auferstehung. Der erste Jünger. Er sagt, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Herr Jesus, du bist Gott und du bist auferstanden, mit anderen Worten gesagt. Daraufhin sagt Jesus diesen wichtigen Gedanken, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Und dann sagt er, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das sind wir. Dass jeder von uns, er kann nicht sehen. Über uns redet Jesus hier. Glückselig sind wir, die wir nicht sehen und doch glauben. Er sagt, Thomas, es ist gut, dass du mich gesehen hast und dass du jetzt mir glaubst. Das ist richtig, das ist gut. Aber Thomas, es gibt noch etwas Besseres als das. Mich nicht sehen und doch mir glauben. Das ist besser. Und das nennt Jesus glückselig oder glückseliger. Bist du mit Jesus hier einverstanden oder du sagst, nein, ich würde lieber sehen? Oder? Gott nicht zu sehen und doch an ihn zu glauben, das ist eine einmalige Gelegenheit, die wir Menschen nur hier auf Erden haben. Und nur wir Menschen haben diese Gelegenheit, nicht zu sehen, Gott nicht zu sehen und doch an ihn zu glauben. Petrus erwähnt, da sagt er, ihn, den ihr nie gesehen habt und trotzdem liebt, und trotzdem ihm glaubt. Diese Tatsache wird unterstrichen. Das ist eine einmalige Gelegenheit, liebe Freunde. Die Engel Gottes, die kennen diese Gelegenheit nicht. Sie sehen alle Gott. Der Satan und die Dämonen, sie kennen diesen Zustand auch nicht. Nicht sehen und glauben. Sie wissen nicht, was Glaube ist. Auch die Engel, sie haben keine Ahnung, was Glaube ist. Sie brauchen den Glauben nicht. Nur wir Menschen, weil wir nicht sehen. Alle Menschen, die jetzt im Himmel sind, alle Geretteten, alle gerechten Menschen, die im Himmel sind, die haben diese Gelegenheit nicht mehr, Gott zu glauben, ohne ihn zu sehen. Sehen und glauben, das ist nichts Besonderes. Weil man sieht und glaubt, das ist keine große Heldentat. Das tut jeder. Egal, ob dir selbst die Teufel, sie glauben an Gott und zittern, sie sehen und zittern. Das ist nichts Besonderes, aber nicht sehen und trotzdem glauben, das ist etwas Besonderes. Und Jesus sagt, das ist besser. Das ist besser. Von Thomas wollen wir lernen, dass er nicht ungläubig geblieben ist. Er ist sofort zu diesem Besseren rübergewechselt. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das sagt Jesus. Und Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Wir haben den Thomas etwas näher kennengelernt. Wir haben sein Problem kennengelernt, unser Problem. Also wir wollen zuerst sehen und dann glauben. Und wir haben von Thomas gelernt, wie wir auf Gottes Reden reagieren sollen. Heute, zwar im Glauben. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Glaubst du an Jesus? Glaubst du Jesus aufs Wort? Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist? Und wie hast du darauf reagiert? Hast du dich zu Jesus bekehrt? Das ist die erste wichtige Reaktion, wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, für meine Sünden gestorben und auferstanden und ich bin mit Gott nicht versöhnt, dann ist höchste Zeit, dass ich mich zu Jesus bekehre. Hast du deine Sünden vor Gott bereut, sie bekannt? Hast du die Sünden verlassen? Kämpfst du mit deinen Sünden? Kämpfst du immer noch entschieden gegen die Sünde in deinem Leben? Oder diskutierst du immer noch, weil du etwas nicht verstehen kannst? Und sagst, ja, ist alles gut, aber dieses kann ich nicht verstehen, deswegen bekehre ich mich. Deswegen lasse ich mich nicht taufen. Deswegen will ich Jesus nicht so treu nachfolgen, weil ich das und das nicht verstehen habe. Wie ist es bei dir? Oder wartest du darauf, bis Jesus kommt und zu dir sagt, lege deine Finger in meine Nägelmale. Ich muss dich leider enttäuschen. Weißt du, das wird niemals geschehen. Nicht, weil es Jesus nicht machen kann, er kann das machen. Sondern weil Jesus schon viele andere Beweise dir gegeben hat. Deswegen wird er diese Beweise auch nicht mehr liefern. Und zweitens, weil Jesus etwas Besseres für dich bereitet hat oder gedacht hat. Nämlich glaube ihm aufs Wort. Glaube, was in der Bibel steht. Glaube dem Wort Gottes. Nütze diese einmalige Gelegenheit, nicht zu sehen und doch zu glauben. So wirst du gerettet, so wirst du gläubig und nicht ungläubig. Und so wirst du glücklicher sein oder kannst du glücklicher sein, als die Apostel damals waren. Man kann diesen ganzen Abschnitt überschreiben und sagen, glücklicher als Apostel. Das ist unsere Gelegenheit. Wir können diese Glückseligkeit erfahren, wenn wir nicht sehen und doch glauben. So wirst du Gott am meisten ehren, wenn du ihm aufs Wort glaubst. Möchtest du Gott ehren, dann sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Amen.